Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nachl.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit Sperrenden mag Gott nicht.
Thank you. Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite barstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite barstoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 18. April 2024, gleich den 30. Farwal Din 1403 nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Geschichten und Zeichen«. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung »Wie sollen wir unsere Kinder richtig loben?« Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Bleiben Sie dran.
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir haben Ihnen, liebe Hörerfreunde, in den letzten beiden Teilen einen Einblick in das Werk »Der rote Intellekt« von Sohrawardi gegeben. Dieses Mal möchten wir, wie angekündigt, über die Sohrawardi-Forschung in westlichen Kreisen sprechen. Der iranische Mystiker und Denker Shihabeddin Sohrawardi, der im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt hat, war der bedeutendste Philosoph zwischen zwei Phasen des Aristotelismus, nämlich der Schule des Ibn Sina, Avicenna, und der Schule des Ibn Rushd, Averroes. Sohrawardi bildet das Verbindungsglied zwischen diesen beiden Strömungen in der islamischen Philosophie. Er lässt sich auch als jemanden betrachten, der den Weg zur Gründung der Schule von Isfahan im 16. und 17. Jahrhundert schuf, denn viele iranische Philosophen wie Mir Damad, der Begründer dieser Schule, und Mullah Sadra haben sich stark von seiner Philosophielehre beeinflussen lassen. Sohrawardi ist ein einfallsreicher Denker, und zugleich hat er aus einer Kombination der Gedanken anderer Neues hervorgebracht. Er hat nicht nur die Philosophie der Erleuchtung begründet, sondern Anregungen zu zahlreichen gewichtigen Analysen und herausragenden sufistischen Texten gegeben. Womöglich ist es der vielseitige Charakter seiner Werke gewesen, der in den letzten Jahren viele Philosophen auf diese aufmerksam gemacht hat. Es lässt sich nicht genau sagen, wer als erster im Westen mit den Studien der Werke dieses iranischen Denkers begonnen hat. Eventuell waren es deutsche Philosophen und danach, nach dem Zweiten Weltkrieg, die Franzosen und nach ihnen in einem kleineren Rahmen die Briten. Auch Forscher in Spanien und Italien haben sich mit den Gedanken Sohrawardis auseinandergesetzt. Ebenso haben Forscher iranischer Herkunft wie Sayyid Hussein Nasr dazu beigetragen, dem Westen Sohrawardi vorzustellen. Aber auch in der arabischen Welt und auf dem indischen Subkontinent wird weitgehend Forschung über Sohrawardi betrieben. Die ältesten westlichen Informationsquellen über Sohrawardi sind Bücher über die Weltgeschichte der Philosophie und Nachschlagewerke, wie die Universalenzyklopädie über dieses Fach. In diesen Werken wird er als Kritiker des Aristotelismus angeführt. Der palästinensische Philosoph Sohail Afnan, verstorben 1990, hat in seinem Lexikon für philosophische Begriffe auf Arabisch und Persisch einige Ausdrücke, die Sohrawardi für seine Illuminationsphilosophie verwendet hat, auf ihre Wurzeln hin untersucht. Der rumänische Religionsphilosoph Mircea Eliade, verstorben 1986, hat im Kapitel 35 der Religionsenzyklopädie auf die Bedeutung der religiösen und mystischen Gedanken Sohrawardis hingewiesen. Eliade hat ihn zusammen mit anderen Persönlichkeiten wie Farabi, Ibn Sina und Ghazali zu den herausragenden Philosophen der Muslime gezählt. Neben verstreuten Quellen über Sohrawardi in Deutschland, wie die des österreichischen Orientalisten Alfred von Kremer und des deutschen Orientalisten Karl Brockelmann, existiert eine große Studie über Sohrawardi, die der deutsche Orientalist Max Horten über dessen Erleuchtungsphilosophie angefertigt hat. Er hat eine Zusammenfassung der Hikmatul Ishraq von Sohrawardi auf Deutsch geschrieben und Randbemerkungen des iranischen Philosophen Mullah Sadra hinzugefügt. Dieses Buch von Horton gilt als wichtige Quelle für viele andere deutsche Sohrawardi-Forscher. Er schrieb ebenso ein Nachschlagewerk für philosophische Begriffe auf der Basis der Werke von iranischen Philosophen wie Mulla Sadra und Razi, welches Begriffe aus der Erleuchtungsphilosophie von Sohrawardi enthält. Horton legt in diesem Werk ein besonderes Interesse an der Sprechweise Sohrawardis, die auf dessen Erleuchtungsphilosophie beruht, an den Tag. Der deutsche Orientalist Otto Spies, verstorben 1981, hat in einem Buch drei mystische Werke von Shahabeddin Sohrawardi vorgestellt, nämlich die Sprache der Ameisen, das Sandschreiben der Vögel und der Pfiff des Simurg. Im Rahmen von zwei ausführlichen Artikeln hat der bekannte deutsche Forscher Helmut Ritter, verstorben 1971, versucht, den Grundgedanken der Philosophie Sohrawardis darzulegen. Ein Teil des Werkes Lichtgestalten, Hayakil an-Nur von Sohrawardi, wurde von Simon van den Berg übersetzt und mit Randbemerkungen versehen. Das älteste Werk in Französisch über Sohrawardi stammt aus der Feder des französischen Orientalisten Cara Devou, der von 1867 bis 1953 gelebt hat. In diesem Werk, das er 1902 schrieb, behandelt er den Aufbau der Illuminationstheorie des Sohrawardi. Von den nachfolgenden französischen Forschern ist besonders Henri Corbin zu nennen, der sich am meisten mit Sohrawardi beschäftigt hat. Vielleicht lässt sich sagen, dass nur sehr wenige im Westen noch mehr als Corbin dazu beigetragen haben, die islamische Philosophie in den westlichen Kreisen vorzustellen. Seine Schriften sind nicht nur für den Westen, sondern auch für den Iran von Bedeutung. Er schrieb eine große Anzahl von Kommentaren zu den Werken Sohrawardis, und er hat die meisten seiner Werke übersetzt und der Welt vorgestellt. Sein bedeutendstes Werk ist eine zweibändige Studie über die Philosophie dieses iranischen Denkers. Er veröffentlichte sie in einer Zeit, in der Sohrawardi sowohl im Iran als auch im Westen kaum Beachtung fand. Zu seinen Übertragungen ins Französische gehören seine freie Übersetzung von den Werken Hikmatul Eshraq, Weisheit der Erleuchtung, und von Der Klang des Flügelschlags Gabriels, welche er zusammen mit dem österreichischen Arabisten Paul Kraus anfertigte. Auf der langen Liste der Werke von Corbin steht auch sein Buch über den Islam im Iran. In dessen zweiten Band beschreibt er Sohrawardi und seine Verbindung zu den Anhängern des Platonismus und des Neuplatonismus. Auch in seinem Werk über die islamische Philosophiegeschichte und in dem Buch »Der Lichtmensch im persischen Sufismus«, welches ins Englische, Deutsche und Italienische übersetzt wurde, äußert er sich zu Sohrawardi. Corbin hat in dem Buch »Der Lichtmensch im persischen Sufismus«, gestützt auf die Gedanken von Sohrawardi, die Lehre von der Einheit der Existenz, Wahdat al-Wujud von Ibn Arabi, und der Lehre von der Einheit des Schauens, Wahdat al-Shuhud, des Sufis Semnani diskutiert. Die Debatte über die Begriffe der Illuminationsphilosophie und spirituelle Reiche des Ichs vom westlichen Exil zum Orient des Lichtes hat er in weiteren Werken fortgesetzt. In einem Artikel von Corbin mit dem Titel »Mystik und Moral aus der Sicht Suhrawardis« hat er über die spirituellen Wahrnehmungen des iranischen Mystikers geschrieben, und in einem weiteren Artikel hat er sich in einem Vergleich über die Bedeutung der philosophischen Theorie der Hikmat-ul-Ishrari Suhrawardis geäußert. Außerdem hat er in dem Buch »Suhrawardi, Begründer der Ishraq-Lehre« eine sorgfältige Betrachtung des Lebens und des Denkens von Suhrawardi durchgeführt. Corbin hat zudem viele Studenten ausgebildet, die Interesse für das Studium der Denkweise Suhrawardis zeigten. Zur französischsprachigen Literatur über die Bedeutung Suhrawardis gehört auch ein Buch von Georges Anavati über Avicenna, in dem er die Meinung vertritt, dass Suhrawardi Anhänger dieses iranischen Gelehrten und Denker gewesen sei. Der Landsmann von Anavati, der ägyptische Philosoph Abdurrahman Badawi, zog in einem seiner Werke einen Vergleich über die Ontologie Suhrawardis und den Existenzialismus und stellte die Ähnlichkeiten und Unterschiede von beiden heraus. Der französische Philosoph Louis Gardet hat auch wesentlich mit verschiedenen Abhandlungen dazu beigetragen, dass man in europäischen Kreisen mit Suhrawardi und seinen Grundgedanken und seinen spirituellen Erfahrungen vertraut werden kann. In einem Artikel zieht er einen Vergleich zwischen der aristotelischen Philosophie des Farabi und der Philosophie Suhrawardis. Salvador Gomez Nogales, ein spanischsprachiger Philosoph, hat in seinem Buch über den Beitrag Suhrawardis zur Geschichte der Philosophie geschrieben und der ägyptische Philosoph Hassan Hanafi, verstorben 2021, hat den Aufbau der Philosophie von Suhrawardi der zeitgenössischen Philosophie gegenübergestellt. In einem sehr interessanten Artikel zieht er Vergleiche zwischen der Erleuchtungsphilosophie und der phänomenologischen Philosophie des österreichisch-deutschen Philosophen Edmund Husserl, verstorben 1938, hinsichtlich der methodischen Begriffe und des erleuchteten höheren Selbst. Liebe Hörerfreunde, Sie hören beim nächsten Mal den letzten Teil über Suhrawardi.
Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Hamida Asghari mit dem Titel Gozashte, das heißt die Vergangenheit.
چشمای تو حتی ذره ای خواهش نبوده توی این رابطه
دیگه تلخ مطمئنم هرچی بوده اسمش آرامش نبوده. اگه رو برانی میشم اگه زخمم تازه مونده من دلیل تازگیشم، فکر روزای گذشته این خود سوزیه اما من حریف تو نمیشم. هنوز این حس با مونده از اون رابطه جا مونده، چرا تنهام نمیذاری؟ چقدر خستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری. که همه براش غریبن، حس آدم اضافی، بی تو از خونه میترسم، چی میدونی از کسی که دلتو بهش ندادی؟ تو گذشتی و گذشتم ولی باز گیر گذشتم، فرق من با تو همینه، من با تنهایی می جنگم، تو ولی سر چلوغه، فرق من با تو همینه، فرق من با تو همینه. هنوز این حس با مونده از اون رابطه جا مونده، چرا تنهام نمیذاری؟ چقدر هستم از این تکرار، من آلودت شدم انگار، درست اینه یه بیماری.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Geschichten und Zeichen.
Freunde, hier eine weitere Geschichte, von der Heilige Koran berichtet. Die Begebenheiten, die im Koran geschildert werden, können sich für jeden Einzelnen oder ein ganzes Volk ereignen. Sie sind demnach regelrecht eine Lebenshilfe. Gott sagt in dem Vers 111 der Sure Yusuf: In der Tat, für die Klugen liegt in dem Bericht über sie, die Vorfahren, ein Grund zum Nachdenken, für diejenigen, die Verstand haben. Es war in aller Frühe. Eine leichte Morgenbrise wehte. Der alte Gärtner machte sich auf den Weg zu seiner Obstplantage. Kurz vor Sonnenaufgang erreichte er sie. Ach, wie gut duftete es da in seinem Garten. Bäume und Sträucher waren beladen mit Früchten. Hier und dort sah er einige Leute, die die Nacht in seinem Garten verbracht hatten. Er hatte nichts dagegen. Jeder durfte sich in seinem Garten ausruhen. Der alte Gärtner machte die Runde durch seine Plantage und zog sich dann zurück, um Gott zu preisen. Er dankte Gott für alles, auch dafür, dass er kein undankbarer Mensch war. Schon seit vielen Jahren hatte der alte Gärtner jedes Jahr einen Teil der Ernte an die Armen und Bedürftigen verteilt. Seine Söhne aber waren bis auf den Jüngsten nicht damit einverstanden. Der eine sagte: »Vater, du verschenkst so viel. Das solltest du lieber uns geben. Wir sind deine Söhne.« Der andere meinte: »Wenn du so weitermachst, wirst du bald nichts mehr besitzen und wir müssen andere um Hilfe bitten.« Aber ihr Vater antwortete: »Ihr irrt euch. Ist der weltliche Besitz so viel wert, dass wir ihn anderen vorenthalten? Dieser große Garten ist ein Segen, den Gott mir geschickt hat. Aus Dankbarkeit muss ich die anderen daran teilhaben lassen. Mit mir geht es allmählich zu Ende und ich möchte euch empfehlen, dass ihr diesen Brauch beibehaltet und von dem, was ihr erntet, an die anderen weitergebt. Gott belohnt die, welche spenden. Aber wenn ihr geizig sein solltet, wird euer Besitz vernichtet werden. Davor hat Gott gemahnt.« Bald darauf starb der Vater. Am Abend des gleichen Tages versammelten sich seine Söhne. Der eine sagte: »Jetzt, wo Vater nicht mehr lebt, werden wir nichts mehr aus unserer Obstplantage an die Armen abgeben. Keiner darf sich im Garten ausruhen oder übernachten.« Ein anderer pflichtete ihm bei: »Ja, bei den vielen Früchten, die im Garten sind, kann jeder von uns sich einen größeren Anteil für sich nehmen und gut daran verdienen.« Aber der Jüngste von ihnen mahnte: »Brüder, ihr wollt etwas tun, was nur auf den ersten Blick zu eurem Nutzen zu sein scheint. Aber dahinter verbirgt sich ein großer Schaden.« Die anderen aber fuhren ihn an: »Hör auf, uns gute Ratschläge zu geben. Wir werden sowieso nicht auf dich hören.«
Es war Sommer geworden. Der Garten des alten Mannes war voller Früchte. Es waren in diesem Sommer besonders viele. Die Armen in der Stadt blickten freudig und hoffnungsvoll dem Tag entgegen, an dem geerntet würde. Aber die Söhne des alten Mannes heckten einen Plan aus. Sie wollten für die anderen nichts übrig lassen. Im Dunkeln der Nacht machten sie sich auf den Weg zum Garten, damit sie alles an Früchten pflücken und auf den Markt bringen. Im Koran steht im Sura 68 in den Versen 17 und 18 hierüber geschrieben: »Wir haben die Prüfungen ausgesetzt, so wie wir das bei den Besitzern des Gartens getan haben. Damals, als sie schworen, sie würden ihn am Morgen abernten, ohne dabei einen Vorbehalt zu machen und für die Bedürftigen etwas übrig zu lassen.« Die Söhne des alten Mannes hatten den Obstgarten erreicht. Bei seinem Anblick blieb ihnen vor Schreck der Mund offen stehen. Sie schauten sich gegenseitig verblüfft und erschreckt an und fragten, »Sind wir hier richtig? Ist das unser Obstgarten? Wir waren doch gestern noch hier und haben uns an den Bächlein und unter den Obstbäumen ausgeruht. Nein, das kann nicht unser Garten sein. Alle Bäume waren doch gestern noch gesund und jetzt sind sie von Insekten befallen und abgefressen. Wir waren bestimmt noch vom Schlaf benommen und haben uns verlaufen. Das ist nicht unser Garten.« Der Jüngste von ihnen aber sagte, »Ihr habt euch nicht verlaufen. Es ist euer Garten. Habe ich euch nicht gesagt, ihr müsst euch dankbar für Gottes Segen zeigen?« Die Söhne des alten Mannes begriffen, sie hatten den Bedürftigen ihre Früchte vorenthalten wollen und nun mussten sie selber auf alles verzichten. Sie bereuten ihr Vorgehen und tadelten sich gegenseitig, was sind wir für Frevler. Weil sie bereut hatten, hofften sie, vielleicht schenkt Gott uns einen besseren Garten als diesen, wir haben uns ja Gott wieder zugewandt. Aber der Befehl Gottes war erfolgt, sie konnten nur noch den Verlust bedauern und bereuen. Und Gott mahnt alle, die nur an sich denken und freveln. Er sagt, so ist die Strafe im Leben, aber die Strafe im Jenseits ist schlimmer.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Davud Zaman mit dem Titel Darin Ishq Bemirand, auf Deutsch Für diese Liebe geben sie ihr Leben.
مترسید از این مرگ مترسید، که از این خاک برایی، که از این خاک برایی، سماوات بگیری.
Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie unsere Sendung Wie sollen wir unsere Kinder richtig loben? Weiterhin guten Empfang.
Einige sind aus Achtlosigkeit, Stolz, Eifersucht oder ähnlichen Gründen niemals bereit, andere für etwas zu loben oder zu einer Sache Ansporn zu geben. Andere sind so aufgewachsen oder haben sich dahingehend selbst so erzogen, dass es ihnen ganz leicht fällt und sogar Freude bereitet, positiv über andere zu sprechen und ihren guten Seiten hervorzuheben. Der Mensch hat ein natürliches Bedürfnis, angespornt zu werden. Ansporn und Anerkennung trägt erheblich zum Fortschritt eines Menschen bei. Ansporn motiviert und gibt Hoffnung. Allerdings sind dabei einige Dinge zu beachten, da sich ansonsten nicht das gewünschte Ergebnis einstellt. Imam Ali alayhi salam hat über die Bedingungen für Lob und Ansporn zu Malik Ashtar, einem seiner treuen Anhänger, gesagt: Du darfst niemals den guten und den schlechten Menschen auf die gleiche Art behandeln, denn dies führt dazu, dass die Guten ihr Interesse an guten Taten verlieren und dass die Schlechten zu schlechten Taten angeregt werden. Jemand, der gelobt und angespornt wird, empfindet Zufriedenheit und gewinnt Selbstvertrauen. Er wird zu größerem Eifer sowie dazu angeregt, auch Probleme anzugehen, die schwieriger sind. Aber jemand, der Undank oder sogar Tadel erfährt, wird enttäuscht und desinteressiert. Er fühlt sich herabgesetzt und kann seine Fähigkeiten nicht optimal nutzen. Auch wirkt es sich günstig auf andere aus, wenn ihnen gegenüber ein rechtschaffener und verdienstvoller Mensch gelobt wird, denn dadurch werden sie motiviert, sich selber auch lobenswerte Eigenschaften zuzulegen. Wenn jemand für eine gute Tat gelobt werden soll, sind einige Punkte zu beachten, damit sich das Lob positiv auswirkt. Ohne deren Beachtung kann das Resultat gleich null sein oder sogar negativ ausfallen. Erstens muss jeder mit etwas angespornt werden, das für ihn einen Wert darstellt. Will man jemanden zum Beispiel durch ein Geschenk Anerkennung zeigen, so muss es für den Betreffenden geeignet sein und ihm in der Tat Auftrieb geben. Zweitens muss der Ansporn über das, was der berechtigte Anspruch oder Lohn des Betreffenden ist, hinausgehen. Denn andernfalls wird derjenige, der eigentlich gelobt und angespornt werden soll, nicht das Gefühl haben, man wolle ihm Antrieb geben. Drittens soll die Handlung oder Eigenschaft, für die man Anerkennung zukommen lassen will, nicht verschwommen sein, sondern man sollte sie klar umschreiben können. Der Lobempfänger sollte wissen, warum und für was ihm Anerkennung erwiesen wird. Viertens sollte das Lob adäquat sein, das heißt im angemessenen Verhältnis zu dem Gegenstand des Lobes stehen. Ein Lob darf also nicht übertrieben sein, noch darf es zu schwach ausfallen. Dann erst erfüllt es eine Funktion. Imam Ali alayhi salam sagt: Ein Lob, das über die Rechtfertigung und Angemessenheit hinausgeht, ist als Schmeichelei zu betrachten, und das Lob eines Rechtschaffenen, welches unter dem berechtigten Maß liegt, zeugt für Unfähigkeit oder Neid auf der Seite des Lobenden.
Hinter einem übertriebenen Lob steckt entweder Unkenntnis über den Wert einer Angelegenheit oder die hässliche Absicht, sich einzuschmeicheln. Und wenn jemand eine gute Handlung nicht richtig zu würdigen weiß, kann es sein, dass er neidisch ist und nur ungern den anderen lobt. Deshalb fällt sein Lob spürbar mager aus. Lob und Ansporn sind ein wertvolles pädagogisches Mittel. Zwei wichtige Wirkungen der Anwendung dieses Mittels sind: erstens, derjenige, der Lob erfährt oder als Anerkennung ein Geschenk erhält, wird gegenüber dem, der ihn auf diese Weise anspornt, freundlich gestimmt. Dadurch werden neue Freundschaften entfacht und alte Freundschaften gefestigt. Der Prophet Gottes sagte, die Herzen der Menschen werden von Natur aus denjenigen zugeneigt, die ihnen Gutes erweisen, und von Natur aus denjenigen gegenüber abgeneigt, die ihnen Schlechtes antun. Der Prophet und die religiösen Vorbilder haben oft das Mittel von Anerkennung und Ansporn zu Charakterveredelung der Menschen eingesetzt. Es wird wie folgt berichtet, jemand ging ständig zu Imam Qasim, einem der Nachkommen des Propheten, und beschimpfte ihn. Einige Anhänger des Imam waren darüber erbost und baten Imam Qasim, gestatte uns, dass wir diesen Frevler töten. Aber Imam Qasim wehrte ab. Er bat, man solle ihm sagen, wo das Anbaufeld dieses Mannes liegt. Dann bestieg er sein Pferd und ritt mit einigen dorthin. Als der Mann Imam Qasim zusammen mit einigen seiner Gefährten sah, warnte er sie lauthals, »Reitet bloß nicht durch mein Feld und zerstört mir nicht meine Ernte!« Imam Qasim stieg ab, ging zu ihm und fragte, »Wie viel hast du für dein Feld ausgegeben?« Der Mann, 100 Dinar. »Der Imam wieder, wie viel Erlös erhoffst du dir?« Der Mann, 200 Dinar. Da sagte der Imam, nimm diese 300 Dinar, dein Feld bleibt in deinem Besitz und Gott möge dir das bescheren, auf was du hoffst. Der Mann nahm das Geld und küsste dem Imam die Stirn. Imam Qasim lächelte nur und kehrte um. Am nächsten Tag, als Imam Qasim in die Moschee kam, wartete dieser Mann bereits auf ihn. Als er den Imam eintreten sah, zitierte er eine Stelle aus dem Koran, nämlich dort, wo es in der Sure 6 im Vers 124 heißt, Gott weiß am besten, wohin er seine Botschaft sendet. Die Gefährten Imam Qasims wunderten sich, der hat doch vorher ganz anders geredet. Und was sagt er jetzt? Bisher hatte nur geschimpft und jetzt lobte. Da sagte der Imam zu ihnen, ihr habt mich um Erlaubnis gebeten, diesen Mann zu töten, aber ich habe ihn mit ein wenig Geld, das ich ihm schenkte, in Ordnung gebracht. Einer der Wege, um die Menschen zum Guten hinzuändern, besteht darin, ihnen Gutes zu tun und sie zu beschenken. Wenn wir jemanden beschenken und ihm Gutes tun, wird dieser angeregt, den rechten Weg zu betreten bzw. fortzusetzen. Der Prophet des Islams hat, als er die göttliche Botschaft offen verkünden wollte, sich als erstes seinen Verwandten zugewandt. Er lud sie zu einem gemeinsamen Essen ein und rief sie nach dem Essen zum Islam auf. Wenn daraufhin ein Teil seiner Familie ihn dennoch nicht anerkannte, ging es auf Faktoren zurück wie engstirnige Liebe zu den Götzen und die Angst, persönliche Vorteile zu verlieren und ähnliches. Es sei noch erwähnt, dass bei Belohnung und Lob sowohl die materielle als auch die immaterielle Seite des Menschen betrachtet werden soll. Manchmal ist ein immaterieller Ansporn sogar wirkungsvoller als ein materieller. Aus der Sicht des Islams ist Loben und Beschenken ein gutes Werk. Deshalb nimmt jemand, der die anderen anspornt, bei Gott einen hohen Platz ein, ebenso wie er unter den Menschen einen besonderen Rang genießt. Gott hat im Koran gesagt, tut gute Werke, denn Gott liebt die, die Gutes tun.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pastor Day ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.